Kölsch und J. Der Rheinland-Podcast.
Und heute wird es noch kölscher, als es eh schon kölsch ist, hier bei uns im Kölsch und Jod Podcast. Wir kümmern uns um die eigentliche Sprache, den Dialekt, die kölsche Sprach, die ganz, ganz viele Facetten hat, die bei uns im Rheinland ganz, ganz viel Identifikation bedeutet. Eine Sprache, die gesungen wird, Songs, zu denen wir ja schunkeln, tanzen, mitsingen und eine ganz, ganz schöne Zeit verbringen.
Schön, dass du da bist. Dass du jetzt da bist.
Willkommen in Köln, willkommen zu uns.
Das Kölsche wird für alles erworben, nur für die Liebe nett.
Sei doch Kölsch und schreit laut, du bist der Mensch, der mich im Haut.
Mutter Colonia ruft dich, komm bald wieder zu mir zurück.
Und eine, die das sprachlich viel, viel besser bewerten kann als ich, die habe ich mir für diese Folge hier eingeladen ins Kölsch und Jod Studio, Ruth Wolfram von der Akademie für uns Kölsche Sprach. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Erklär mal, die Akademie für uns Kölsche Sprach, wer oder was seid ihr? Was ist das?
Die ist 1983 gegründet worden als tatsächlich ein Geschenk an die Kölner Bürger. Das ist die SK Stiftung Kultur gewesen, der Sparkasse Köln-Bonn. Und die hieß damals noch Kölner Treff und die hat gesagt, wir wollen was tun dafür, dass die kölsche Sprache erhalten bleibt und weiter vermittelt wird.
Gehen wir mal konkret drauf ein. Was macht ihr ja quasi das ganze Jahr vom 1.1. bis zum 31.12. nicht nur für die Kölner, sondern für die ganzen Menschen aus dem Rheinland? Ja.
Was wir für die ganzen Menschen aus dem Rheinland machen, ist also, wir unterrichten Kölsch auch für alle Menschen aus dem Rheinland. Teilweise geht der Kölschunterricht online dann bis in die USA. Das ist unfassbar schön zu sehen. Und dann sind wir natürlich noch unterwegs mit zahlreichen Kulturveranstaltungen. Gerade im Sommer bündelt sich das bei Urlaub in Köln mit 56 Exkursionen.
Und wir sind ja gerade inmitten der Sommerferien. Das heißt, jetzt gerade ist richtig was los.
Ne? Ist richtig was los, ganz genau. Laufen die Exkursionen 2,5 Wochen durch die Stadt. Mit dem Rad zu Fuß ist man unterwegs. Man ist unterirdisch unterwegs. Top aktuelles Thema in den Bunkeranlagen oder aber auch zu 100 Jahren Schargesheimer, der ja gerade auch so ein bisschen im Fokus stand. Und zur Siedlungsarchitektur, zur Luftfahrtgeschichte. Ein ganz breites Feld.
Also viel zur Geschichte hier bei uns im Rheinland, aber im Hinterkopf immer so ein bisschen auch kölsche Sprach.
Immer auch die kölsche Sprach. Es ist ja so, dass die kölsche Sprach zu den ripuarischen Sprache
Gesundheit
gehört. Genau, was ist dieses komische ripuarisch? Das ist ein Sprachraum schlicht und ergreifend und der erstreckt sich über das Bergische Land, der erstreckt sich über den Erftkreis, der erstreckt sich auch ein bisschen über Düren und der hört, und das ist wirklich wahr, in Düsseldorf-Benrath auf.
Zu Recht, oder?
Ja, zu Recht und durchaus auch sprachwissenschaftlich bewiesen. Also wenn man den Sprung da macht, da sprechen die Leute wirklich ganz anders.
Warum ist das, was ihr so macht, die kölsche Sprach, Kulturgut, Sprachgut, warum ist das so wichtig? Warum habt ihr euch das auf die Fahne geschrieben?
Das ist natürlich ein Teil 2000 Jahre alter Geschichte, die wir hier haben. Das betrifft ja nicht nur Köln, das betrifft ja auch die Entwicklung des Umlandes. Und dazu gehören natürlich dann auch neben der sprachlichen Tradition, die weitergegeben wird, eine regionale Identität, die ganz wichtig ist, die natürlich nach außen getragen wird durch das große Brauchtumsfest, was wir haben, Fastelovend. Aber das Kölsche ist ja nicht nach Karneval weg, sondern das existiert im Kleinen, das existiert im Fädel und deswegen hat man gesagt, das ist erhaltenswert.
Das ist ganz schön, dass du es gerade angesprochen hast. Für viele ist ja Karneval nur Kölsch und diese ganzen kölschen Lieder, aber wie oft müsst ihr daran und sagen, Leute, das hat nicht nur was mit Karneval zu tun?
Wir sind ja offen, wir sind ja Kölsch, wir möchten ja Menschen einladen, bei uns zu sein. Deswegen nehmen wir den Karneval immer zum Auftakt zu sagen, woher kennt ihr denn überhaupt die kölsche Sprache? Und natürlich kommt dann da, ja, wir singen das an Karneval oder ich komme ins Seminar, ich möchte auch endlich mal verstehen, was ich singe. Also das ist unser quasi Türöffner zur Kölsch Akademie. Und um dann zu sagen, guckt mal hier, ne, es gibt kölsche Mundartliteratur, es gibt die kölschen Theater hier in Köln. Das geht noch fast noch viel, viel weiter als das, was ihr zu Karneval erlebt. Und die meisten Menschen sind dann da auch voll mit dabei und entdecken dann mit uns die Stadtgeschichte, entdecken mit uns kölsche Schimpfwörter und entdecken mit uns so die ganze Bandbreite.
Hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend irgendwas geändert, verbessert, verschlechtert? Ich meine, die Urkölschen werden immer älter, die ganz jungen, neuen Kölschen sind immer jünger. Die Frage ist, wie kriegt man die an die Sprache ran? Wie ist da so die Entwicklung?
Das ist spannend zu sehen. Also wir müssen die Lieder mitnehmen. Das ist, wie gesagt, auch das, was die junge Generation natürlich an Sprache mitbekommt. Wir haben ja bekannterweise in Köln ein richtig gehenden Generationenloch über zwei Generationen, weil man die kölsche Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren für nicht mehr salonfähig erklärt hat. Das war die Sprache der Proleten. Man sagte den Menschen in der Schule, sprich ordentlich. Und damit ist ganz, ganz viel Wissen auch verloren gegangen. Und was Spannendes zu sehen ist natürlich, dass die jungen Menschen jetzt gerade, und das ist ja die jüngste Entwicklung, in Corona-Zeit hatten, sich mit ihrer unmittelbaren Umgebung auseinanderzusetzen. Da wurde regionale Identität wieder wichtig. Man war zwangsläufig auf seinen Mikrokosmos beschränkt. Mikrokosmos kann man ja auch auf Kölsch übersetzen, das heißt Fädel, ne? Und da ist eine ganz spannende Entwicklung passiert, dass junge Menschen auch zu uns kommen und sagen, nicht nur, ich kenne das aus dem Karneval, ich kenne das von den Liedern, sondern ich finde das spannend, was hier so in Köln um mich drumherum ist, und ich möchte gerne mehr damit wissen, damit ich hier mehr netzwerken kann im Fädel, auch mit der älteren Generation.
Das heißt, auch so ein bisschen Wiederbelebung, also die kölsche Sprache, der Dialekt ist ja tief verwurzelt hier bei uns im Rheinland, und in dieser komischen C-Pandemie, in dieser Zeit, wo wir viel zu Hause sein mussten, hat man so ein bisschen, du hast gesagt, seine Heimat, seine Umgebung neu entdeckt, aber auch dieses, ach, wie schön ist eigentlich diese Sprache?
Das nehme ich mal an, dass man sich nicht nur beiläufig damit auseinandersetzt, weil im Alltag, wo begegnet uns das im Alltag? Also da muss man Glück haben, ne? Dass man das wirklich noch auf der Straße beim Einkaufen hört oder im Supermarkt oder beim Metzger.
Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich bin in Urkölner Gewächs, ich bin im Fringsfädel groß geworden, und da hat man das Kölsche noch im Ur. Also das ist wirklich eine Straße, da findet man noch die Leute vor der Wirtschaft sitzen oder beim Metzger, und die bestellen noch auf Kölsch und die werden auch verstanden, und das ist ganz schön zu sehen.
Wenn du irgendwie privat unterwegs bist, beim Bäcker, im Supermarkt, sprichst du dann auf Kölsch oder sagst du, nee, lieber nicht?
Situationsgebunden, würde ich sagen. Ne? Weil es gibt natürlich auch Orte, wo, wenn man beim Kölsch ankommt, sehr lange warten muss auf das, was man eigentlich bestellt hat, weil die erstmal eine Übersetzungshilfe anschmeißen müssen. Also, ne, situationsabhängig tatsächlich Kölsch. Aber natürlich bei meiner Arbeit, ne, ist das die Umgangssprache, die Verkehrssprache auf jeden Fall.
Kann man diesen Dialekt Kölsch, kann man das lernen oder muss man das im Blut haben? Oder gehört beides so ein bisschen zusammen?
Das kann man lernen. Das kann man tatsächlich lernen. Das kommt bei uns in den Seminaren, Miliere Kölsch aber Pflück, das ist so ein Auftakt, ein Einsteigerseminar. Und da wird das wirklich so von Grund auf wird das erklärt. Das heißt also, man kriegt so ein richtiges Lehrbuch an die Hand, und da steht Grammatik drin, ich bin, du bist, er ist. Dann werden, wie beim Reiseführer, den Bekannten, werden dann zu den Themen Essen, Trinken, Wirtschaft, Freizeit, Sport, wird dann das Vokabular mit dabei gebracht, und so die Hauptgrammatikthemen des Rheinländers, also wie zum Beispiel, wir haben keinen Genitiv, ne? Wir arbeiten mit dem Dativ, oder wir können aber auch verlaufen, uns in der Form, nein, die rheinische Verlaufsform ist ein Progressiv, das hat die deutsche Sprache auch nicht. Ich bin gerade am Schwade.
Ich bin am Schwade, am dran, am Sinn, ne?
Ja. Ganz genau. Und das kann man natürlich lernen. Sagen wir mal so, die Aussprache, das ist natürlich hart. Also wenn wir jetzt hier zu ins Bergische gehen, in den Erftkreis, wir gehen runter an die Ruhr, da sind natürlich die Intonationen und die Aussprache ist ähnlich dem Kölschen. Ne? Wenn natürlich so ein harter Fall aus Hamburg kommt, ne? Da hört man es natürlich immer noch so ein bisschen durch, auch wenn er sich schwer Mühe gibt. Da ist natürlich eine Grenze gesetzt. Ne?
Was sind denn die größten Hürden? Muss man irgendwie mit dem Schraubenzieher an die Zunge dran gehen? Die muss lockerer sitzen, oder wie läuft das?
Das ist natürlich eine sprachliche Prägung. Wir sind ja alle sprachlich geprägt, und auch unser Zungenschlag ist sprachlich geprägt. Wenn man mal so nach Europa guckt, das berühmte TH der Engländer, das kriegen wir noch ganz gut hin in unserer deutschen Sprache, im Hochdeutschen, weil wir so einen Einfluss daraus haben. Aber wenn wir dann anfangen, im Spanischen die Zischlaute nachmachen zu müssen und den Schweizer K-Laut, das ist echt Arbeit. Und das ist das Problem. Wir sind so geprägt von unserem, ja, mit der Sprache, mit der wir aufwachsen, dass unsere Mundbewegungen sich auch daran gewöhnen. Und wenn der Kölner dann sagt Auge, dann sagt er ja nicht Auge, sondern dann sagt er Aure. Das heißt, das G wird zum R und das Au wird zum O. Und das ist natürlich schwer für jemanden, der oben spitz und steif und geradeaus spricht.
Wenn man sich mit Menschen unterhält, dann fragt man ja ganz oft so, wie viele Sprachen in deinem Leben hast du denn so gelernt? Naja, ich spreche Deutsch, in der Schule hatte man Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, sei mal dahingestellt. Ist für dich dann Kölsch, der Dialekt, eine Sprache on top, wenn du das so bewertest?
Ja, ist es tatsächlich. Also würde ich sagen, kann man auf jeden Fall als Sprache vermitteln. Da steckt natürlich ein großer Streit dahinter, ist Kölsch jetzt eine Sprache oder nicht, ne? Das kann man per Definition nicht ganz so belegen. Da fehlt nämlich ein wesentlicher Faktor, um tatsächlich eine Sprache zu sein. Das ist die Nutzung dieser Sprache im Alltag. bei über 50% der Bevölkerung.
Man muss sie eigentlich zurück in den Alltag holen und das ist das Schwierige wahrscheinlich, ne? Oder?
Das ist absolut schwierig und das ist natürlich auch bei einer Millionenstadt mit einem unfassbar breit gefächerten kulturellen Identitäten ist das schwierig, ne? Das als Verkehrssprache zu etablieren. Da haben wir natürlich andere Verkehrssprachen wie Englisch, ne? Mit denen wir uns dann irgendwie behelfen. Aber ja, natürlich, das ist das, was in Teilen ja auch wieder versucht wird, ne? Also in Supermärkten mit der Beschriftung von Obst und Gemüse und so. Aber das muss man natürlich dann lesen können, ne? Das ist ja auch die Sache. Ich muss ja auch verstehen, was die da oben dran geschrieben haben und das transferieren können. Aber Kölsch im Alltag ist definitiv etwas, was dazu beitragen würde, wenn das mehr gesprochen würde, dass das auch wieder viel mehr Menschen entdecken. Ne?
Was vielen auffällt, weil wir ja gerade vor ein paar Wochen die EM hier bei uns erlebt haben, die Belgier und die Holländer, sind das eigentlich die schlechteren Kölschen, also was die Sprache angeht, weil man ganz viel daraus hört, das ist doch ein bisschen Kölsch, die, was die da reden, also so gefühlt.
Ganz dünnes Eis.
Okay,
denn
ich bin gespannt.
Die Belgier und die Niederländer sind natürlich in der Sprachverwandtschaft auch ein deutscher Sprachzweig mit, ne? Also das ist ganz gefährlich, das hören sie nicht gerne. Wir haben natürlich auch noch flämischen Einfluss. Wir können das vielleicht anders transferieren. Wir haben im Kölschen ganz große Einflüsse aus dem Niederländischen. Also wenn wir zum Beispiel in Köln sagen, hier kommt der Chef, dann sagen wir hier Kütter Bas. Der Bas ist aber ein niederländisches Wort. Na, also es ist eher so, dass wir in Köln durchaus Spracheinflüsse haben über die Geschichte als Handelsstadt, die aus dem Flämischen zu uns gekommen sind.
Es tut mir leid, dass ich dieses Wespennest gestochen habe. Es gibt natürlich auch verschiedene Kölsch-Varianten, oder? Gibt es das eine Kölsch, das Kölner Kölsch, das Bönsche Kölsch, Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, das Bergische?
Also es gibt das Stadtkölsch, das ist das Hu-Kölsch, das darf man so ja nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, hat man früher gesagt, also das beste Kölsch wird gesprochen, Hanni Lück von sich selber gesagt, das beste Kölsch wird gesprochen zwischen dem Eigelstein und der Spitz. Und die Spitz lag da nur an der Severinstorburg in Köln. Das heißt, also ein ganz kleines mittelalterliches Stadtgebiet. Es gibt nicht das eine Kölsch. Es gibt Menschen, die, das kann ich nicht, da bin ich die falsche Generation für, die kommen zu mir und sagen, der Kütt aus Porz, der Kütt aus Zollstock, der Kütt aus Pantau.
Die hören das.
Die hören die Fädel raus. Und das ist spannend zu sehen. Also es gibt nicht das eine Kölsch. Und soweit man natürlich den Rhein überquert und Richtung Düx und Mülheim guckt, und Düx, Deutz und Mülheim, in den Bergischen Kreis, in den Erftkreis, haben wir ganz andere wieder Wörter, ne, die aber auch Kölschen quasi Sprachstamm haben. Es gibt nicht das eine Kölsch, gibt es ganz, ganz viele Varianten.
Gibt es denn falsch und richtig, richtig und falsch? Man hört das ganz oft, das zählt man so nicht.
Ja, das zählt man da vielleicht im Kölner Innenstadtraum nicht und das zählt man so nicht. Also was definitiv falsch ist, sind zum Beispiel solche Dinge wie das berühmte Arbige, das wird natürlich gesagt, aber es heißt Arbeide.
Ne? Also ich schon Arbeide.
Ich schon Arbeide.
Ne? Man hört das ganz oft, Arbige.
Ja, aber man hört es, ne? Das kann auch sein, dass das so eine Kunstform ist. Ist genauso wie man nicht läve, ne? Das ist die Vergangenheit, sondern mir live. Und das sind Sprach einfach vom aus dem Hochdeutschen abgeleitet, der Sprachstamm im Kölsch. Das Kölsch ist ja nicht einfach so aufgetaucht irgendwann und wodor, sondern das hat sich entwickelt. Und das hat sich mit der hochdeutschen Sprache entwickelt. Das heißt also, man kann das nicht so krass voneinander trennen, sondern das Kölsch basiert auf der hochdeutschen Grammatik.
Läve, live, man hört es in kölschen Songs. Ist das jetzt falsch, was manche Künstler, was manche Bands da singen?
Ich finde, da muss man einen großen Unterschied machen. Wir sind die Sprachwissenschaftler. Wir gehen natürlich darauf, dass wenn wir unterrichten, dass wir dann grammatikalisch auch einheitlich unterrichten. Das ist einfach wesentlicher Faktor, damit man einen Orientierungspunkt hat. Wer singt heute? Super erfolgreich. Ja, auch wenn man mal schaut, der Kölner Karneval für die Mundartbands nicht nur an letzten Endes Aufstiegschance im Kölner Raum oder im Umland, sondern auch eine Aufstiegschance, wenn man das sieht, ne, Casala oder Cat Ballou, die füllen Hallen. Also wir haben eine unfassbar gute Qualität. Was ist das für eine Generation? Das ist genau die Generation, die, wenn man mal so guckt, die sind ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, so eine 40, 50, aber die haben vielleicht die Eltern gehabt, die noch so ein bisschen Kölsch gesprochen haben, aber da war genau die Generation Lücke davor. So, ich sag dann immer, woher sollen sie es denn können? Und da muss man auf der anderen Seite auch sehen, wenn ich einen Song schreibe und ich Musik dazu packe, habe ich natürlich auch eine Freiheit im Sinne dessen, dass ich natürlich auch Reimschemata einhalten muss.
Und es muss in den Takt passen und so weiter.
Es muss in den Takt passen.
Ja.
So. Also da würde ich gar nicht so scharf ansetzen und vor allen Dingen auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, denn das, was die Mädels und Jungs in den Bands der Kölner Mundart machen, das ist natürlich diese Sprache nach ganz weit außen tragen. Und da würde ich sagen, wollen wir doch alle das Gleiche eigentlich.
Ja. Das heißt, wenn Basti Kampmann von Casala singt, komm mal läve hück nach, denkst du kurz drüber nach und sagst, nee, Basti, eigentlich nicht, aber ist okay.
So. Würde ich das alle fünfe gerade lassen, ne? Bei uns kann man dann nachgucken, wie es richtig heißt und das ist doch alles gut. Ne?
Aber ich höre es schon raus, es ist auch einfach nicht schlimm.
Nein, es ist nicht schlimm.
Du stehst jetzt da nicht mit der Säge und sagst, so mein Freund, machen wir nicht.
Nein, das wäre fatal. Ne, weil wir eben alle Menschen zusammenführen müssen, die sich überhaupt noch dafür interessieren. Das ist ja auch so ein behäbiges Wort. Das heißt Brauchtum. Brauchtum ist aber was ganz Feines, denn so ein Brauchtum hat feste Traditionen. Und ganz wichtig ist so ein Faktor per Definition, ist Brauchtum immer das, was in der Gemeinschaft passiert und was tradiert wird, indem man es tut. Und das ist ja das Kit, der Kit der Soziale, den wir haben.
Ja, ne? und einfach diese Identifikation über die Sprache. Die Frage ist halt, wie sehr wird es 2024 akzeptiert, toleriert? Du hast gesagt, wir sind eine sehr, sehr bunte Gesellschaft. Leute, die zu uns gekommen sind, werden wahrscheinlich nicht automatisch anfangen, Kölsch zu lernen. Aber wie sehr ist Kölsch, die kölsche Sprache, der Dialekt, ja dieses Identifikationsfund für uns hier alle?
Gibt da ein schönes Beispiel. Wir machen ja auch ganz viele Aktionen mit und für Pens. Wir schulen also Lehrer bei uns, Grundschullehrer, die machen bei uns Kölsch-Lehrgänge und nehmen dann zum Thema natürlich Stadtgeschichte, es bietet sich ja an, diese Dinge mit, das Lehrmaterial von uns mit in die Kölner Schulen. Und was da wirklich immer wieder zum Tragen kommt, ist, dass wenn die Klasse ganz, ganz bunt gemischt ist und auch Kinder wirklich neu nach Deutschland gekommen sind, es sich bemerkbar gemacht hat, dass wenn man mit denen zusammen, und da sind wir wieder beim kölschen Lied, kölsche Lieder zusammen singt, das eine schöne Einladung ist, weil da alle auf dem gleichen Stand sind. Da muss ich mich nicht mit diesem Hochdeutschen abquälen, sondern da sehe ich, dass mein Sitznachbar, der Deutsch schon im Kindergarten konnte und sprechen gelernt hat, als Muttersprach hat, dass der dann genauso da sitzt und üben muss wie ich. Und das ist ein Erfahrungsbericht, der zeigt natürlich, was das für verbindendes Element sein kann, wenn man in der Mundart, ne, zusammen singt. Man kann in der Mundart bei Kindern immer total beliebt richtig schön fluchen. Ne? Also Schimpfwörter sind auch so ein super Ding.
Dann fangen wir mal an. Was sind so Schimpfwörter?
Ja, ich weiß nicht, ob du kennst. Chavu Anjesich. Das Chavu ist der Wirsing.
Ja.
Und das Anjesich ist klar, das ist das Gesicht. Ne? Ein sehr faltiges Gesicht. Mhm. Ne? Zum Beispiel. Wir haben in Köln den Nöttele Föhn. Das ist für jemand, der ganz schön viel rummeckert. Eigentlich eine typisch deutsche Eigenart. Ne? Ganz genau. Und wenn jemand sehr pedantisch ist, dann ist er ein Kränzjesdrießer. Ne, da weiß man, wie der auf der Toilette seine Ausscheidung hinterlässt.
Jemand, der ganz, ganz wenig Geld ausgeben möchte und keine Runde in der Kneipe, ist der?
Das ist
der Kniesbügel, oder?
Der Kniesbügel, ganz genau.
Kannst du mal eine Runde geben? Nee, ich habe kein Geld mehr.
Ja, ja. Die jedet auch, die sich immer einladen lassen, nächste Mal. Ne? Ja.
Also man geht auch schon an die Kids ran und vermittelt die Sprache. Jetzt drehen wir das Blatt mal um, gehen wir mal zu der älteren Generation. Ich habe eine Mail von Antonia bekommen, die kommt aus Gremberg, die arbeitet mit Demenzkranken zusammen und sie sagt, dass sie ganz, ganz oft mit Demenzkranken ja auf kölsche Texte eingeht, auf kölsche Lieder eingeht, weil sie sagt, irgendwie blitzt dann was auf. Wir singen kölsche Lieder gegen das Vergessen. Wie überragend ist das denn?
Das ist natürlich auch, ich bin ja absoluter Laienmediziner, aber man weiß ja bei Demenzkranken, dass das Langzeitgedächtnis und vor allem die Kindheit, die ist so konserviert, ne, die ist da. Und wenn man dann guckt, mal in die Generationen, ne, welche Generation hat sie da sitzen, man sagt mal zwischen 70 und 80, das ist das, was diese Menschen umgeben hat. Das haben die als Kinder zusammen zu Hause gesungen. Das ist natürlich auch eine Zeit, darf man auch nicht vergessen, wo Kölsch in den Charts war. Ne? Also das war, wenn der Babür ein Liedchen geschrieben hat, dann war das in den Charts. Ne? Durchaus mit. Und das ist ja spannend zu sehen. Der Vorwurf gilt ja heute auch noch für manche Bands mit hochdeutschen Zwischenteilen. Warum? Damit auch die anderen, die das in der Bundesrepublik gehört haben, es verstanden haben. Also Kölsch war in der Zeit auch gerade in Form des Liedes allgegenwärtig. Das war im Radio gegenwärtig, das hörte man auf der Straße, das sang man zusammen abends, man musizierte zusammen abends und es gab kölsche Geschichten, die man vorgelesen hat. Das ist eine Hochphase dieser kölschen Mundartliteratur zwischen 1950 und 1970. In der Akademie haben wir schränkeweise voll in unserer Bibliothek von dieser Mundartliteratur.
Also ganz, ganz wichtig, dass man so an die Menschen auch rangeht, oder?
Ja.
Gegen das Vergessen, mehr
Gegen
oder weniger.
Das Vergessen,
ja. Es ist, irgendwo ist es da.
Ja. Und das macht natürlich Sinn, dass die sich dann abgeholt fühlen. Ne? Dass das etwas ist, was Musik, wissen wir auch. Ne? Musik macht was mit uns. Musik triggert auch bestimmte Synapsen an und tut uns gut. Und wir merken uns die auch gut, die Melodien, und verknüpfen dann, selbst wenn wir nicht mehr wissen, was die Wörter bedeuten, verknüpfen wir mit der Melodie den Text. Und das ist das, was eben bei dieser Arbeit so wertvoll ist.
Du hast das eben ja auch schon angesprochen. Kölsche Musik, die längst, hatten wir hier auch schon im Podcast, die diversen Bands, kölsche Musik, die längst über Köln und das Rheinland hinaus getragen wird. Da gehen Bands auf Deutschland-Tour, da spielen Bands auf Festivals, wo eigentlich nur die großen DJs am Start sind. Das hätte man sich vor, ich sag jetzt mal, vor 10 Jahren, hätte man sich das gewünscht. Aber dass das so eintritt, auch nicht schlecht, oder?
Ja, wir haben da ja so ein paar, sagen wir mal, Matadore, ne? Der Herr Niedergen, ne?
Genau,
der
ja, auch, Beispiel, ja.
Ja, der einfach auch über seine Qualität als Musiker, seine frühe Vernetzung auch in der Szene, der ja wirklich auch mit Mick Jagger und so weiter Kontakt hatte. Das ist ja, das ist ein Urgestein der kölschen Musikszene, gleichzeitig aber auch jemand, der wirklich internationale Kontakte hatte. Und dann natürlich im Kleineren, aber auch gar nicht zu vernachlässigen, das sind die Blackfoes gewesen. Die Blackfoes, die den kölschen Dialekt so auf die Bühne gebracht haben und vor allen Dingen in einer sehr, sehr modernen Art. Und dann hinterher, und das ist, glaube ich, wichtig, weil die haben wirklich den Gap gefüllt, zu sozialkritischen Themen auch, ne, gesungen haben. In unserem Veedel ist eine absolute Ansage gewesen an die ersten Gentrifizierungsversuche des Bauamtes der Stadt Köln zu den einzelnen Veedeln. Dieses in unserem Veedel ist eine Ansage gewesen an die Baupolitik, zu gucken, dass man alle mitnimmt, die da leben. Ne? Und die Mieten eben nicht ins Unendliche treibt.
Und alleine dieses Veedel-Lied ist, glaube ich, ja, über ein halbes Jahrhundert alt. Und es wird heute immer noch gesungen, geschunkelt. Und es hat an Wichtigkeit, an dieser Besonderheit einfach auch 0, gar nichts verloren. Eigentlich könnte man sagen, wie schade ist das eigentlich, dass das 50, 60 Jahre lang immer noch so aktuell ist, wiederum ist es schön, oder?
Ja, also Sozialstudien und so Milieustudien, das ist ja das der Feinsinn gewesen, den die Blackfoes hatten. Gerade der Tommy Engel und seine Kompagnons, die hatten einen guten Blick auf den kleinen Mann. Und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern auf eben die echten Menschen im Veedel. Und die haben das wunderbar seziert, ja auch mit einer guten Prise Humor. Und da hat sich ja auch jeder wiedergefunden. Und das ist natürlich was die Menschen sofort verstehen. Ja, der Zuhörer versteht sofort, was da in diesem Liedchen passiert, erkennt sich im Zweifelsfall wieder. Und deswegen geht das auch so ans Herz. Ja.
Also die Herren Niedecken und auch die Blackfoes haben auch so ein bisschen den kölschen roten Teppich ausgerollt für Bands wie Cat Ballou, Casala, Plansche Malheur, mittlerweile die Grüngürtelrosen, die bei Parukaville und bei was weiß ich für Festivals auftreten. Das ist ja Wahnsinn, wo die mittlerweile alle dürfen. Da denkt man sich, Rock am Ring, ja, wer eröffnet? Querbeat. Unglaublich.
Ja. Genau, die Querbeat, die Bönsch. Die Bönsch-Jungs, die unseren Barbarossa-Platz geholt haben.
Ja,
ja, das transportiert es natürlich in einer ganz anderen Geschwindigkeit, wissen wir ja auch, nach außen. Und deswegen finde ich immer den Vorwurf, ja, die verbinden halt immer alle, wenn die von außen kommen, nur mit Faste Love. Und ja, warum? Wo hören sie es denn das erste Mal? Wo kriegen sie es mit?
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist genau das, was diese sehr, sehr guten Musiker nach außen tragen über ihre Songs.
Ja, ich find's überragend, wenn diese Künstler oder Bands gehen auf Deutschland-Tour, spielen in München, in Hamburg, in Berlin und die füllen da einfach dann Säle oder Clubs, wo du dir denkst, nee, Leute, das ist kein Karneval, die haben keine Kostüme an, die feiern und singen und schunkeln.
Ja. Genau, das können auch nicht alles Exilkölner sein, die da auflaufen. Also muss noch was anderes mit dabei sein.
Ruth, was macht für dich die kölsche Sprache aus? Warum geht dir das nicht von der Zunge? Warum geht dir das nicht aus deinem kleinen kölschen Hetz?
Das ist für mich auch Kindheit. Das darf man ganz klar so sagen. Ich darf ja jetzt was verraten, ohne mich jetzt selber irgendwie kleiner zu machen.
Es hört keiner zu.
Ich bin Immi-Kind. Also meine Eltern kommen gar nicht aus Köln.
Wo kommen die denn her?
Oh Gott, ja, die kommen von der Mosel. Da ist die, sagen wir mal, also da bringt auf jeden Fall, was da verbindet, ist die Gelassenheit, ein Weinvolk. Und wenn man von der Mosel kommt, ist man trinkfreudig. Der eine trinkt Kölsch, der andere trinkt Wein. Eine gewisse Fröhlichkeit. Und mein Papa kommt aus dem Westerwald, die mit dem harten R. Ne? Genau. Ist ein Weller. Ich bin aber im Fringsviertel groß geworden und zwar natürlich als Mädchen in Köln katholisch sozialisiert. Ne? Das heißt also Messdienerkarriere, ne? Und Jugendarbeitskarriere in Sinterbring. Und da waren die echten Kölschen. Da war die Frau Hennes, die einen dann schon mal an die Hand nahm und sagte, nee Ruth, dafür musst du dich nicht ins Hinsetzen, da sitze die, die sind so fromm, die pinkele Weihwasser. Also mit solchen Sprüchen bin ich groß geworden. Es war eine sehr distinguierte Dame, die war immer mit dem Lineal angezogen und Lehrerin für katholische Religion am Gardes-Gymnasium, aber die hat so Sprüche rausgehauen.
Und das prägt.
Und das hat mich geprägt. Also ich hatte Kölsche immer im Ur und ich bin natürlich damit groß geworden. Das hat was mit Aufwachsen zu tun, das hat natürlich was mit Identität zu tun, die wir ja auch wissen, der Kölner irgendwie regional bekloppt und Regionalidentität immer noch ein bisschen mehr hat als die anderen. Das ist auch schwer zu vermitteln, warum das so ist, wenn wir immer anfangen zu heulen, wenn wir den Kölner Dom sind, wenn wir lange weg waren. Irgendwie hängt das Herz an der Stadt. Und für mich ist es aber auch, und ich bin ja studierte Historikerin und Kunsthistorikerin, spannend zu sehen, wie eben auch Sprache in jedem Falle Teil der geschichtlichen Identität einer Stadt immer ist. Und die beiden Dinge zusammen, das persönliche Großwerden und so ein bisschen so der wissenschaftliche Blick, haben mich dazu gebracht, dass ich jetzt ein unfassbar schönen Job habe, nämlich Kölsch zu vermitteln.
Wir haben jetzt über das gesprochen, was war und was gerade ist. Hast du eine Vermutung, was mit dieser kölschen Sprache, mit diesem Dialekt passiert in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten? Hol sie raus, die Glaskugel.
Boah, das ist eine harte Prognose. Ich natürlich, um mich zu motivieren bei meiner Arbeit, sage, wir machen das jetzt weiter so, wie wir das tun. Wir haben das Interesse, bei uns lernen 300 Leute im Halbjahr Kölsch. Davon online auch, weltweit dürfen wir inzwischen sogar sagen, ne, bis in die USA, nach Milwaukee. Da sage ich dann, ja, so können wir das weiter erhalten. Ne. Wir müssen aber auch was dafür tun. Das heißt, also wir müssen in der Stadtgesellschaft mit anderen Institutionen zusammen auch dafür sorgen, dass wir das nochmal ein bisschen mehr in den Alltag transferieren, dass wir das niedrigschwelliger zugänglich machen über kleine Aktionen. Wenn wir das tun und auch bei den Kindern bleiben, glaube ich, hat das eine Chance auf jeden Fall.
Das hört sich gut an und das ist für mich ein ganz, ganz schönes und tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du in dieser Kölsch-Unjod-Podcast-Folge mit dabei warst und ich weiß nicht, ob es dein erster Podcast war, du hast es richtig gut gemacht.
Es war mein erster Podcast, Dankeschön.
Kölsch-Unjod, der Rheinland-Podcast mit Dominik Becker.